möchte heute mit einer Frage starten. Wie würdest du reagieren, wenn morgen die Stadtverwaltung kommt und plötzlich verlangt, deinem Glauben abzuschwören? Zum Beispiel durch ein neues Gesetz, dass alle Bibeln eingesammelt werden oder dass die verbannt werden oder verbrannt werden. Oder die Aussagen Jesu dürfen nicht mehr zitiert werden. Oder im schlimmsten Fall kommt es zur Bedrohung durch einen Terroristen, der dich dazu nötigt, deinen Glauben öffentlich zu verleugnen. Und ansonsten erwartet dich die Hinrichtung. In muslimischen Ländern schon längst Realität, möglicherweise vielleicht auch bald in Europa, wer weiß. Aktuell kann man sich ja noch ein wenig anonym bewegen, aber die Frage ist noch, wie lange? Und die Frage, die hinter dieser Frage steckt, wie würdest du reagieren, ist die Frage, wie viel Substanz hat mein und dein Glaube? Wie tief ist unser Glaube wirklich? Ein treuer Zeuge, dessen Glaube authentisch war und auch sehr tief war, ist der Stephanus. Einen kurzen Rückblick zum Stephanus. Stephanus wurde ja in Apostelgeschichte, Kapitel 6, zum Diakon gewählt und ist dann aber kurz darauf auf Basis falscher Zeugenaussagen angeklagt worden. Man warf ihm Lästerung vor, Lästerung gegen Gott, gegen den Tempel, gegen Mose und gegen das Gesetz. Also alles, was den Israeliten heilig war. Und dann kommen wir zu dem langen Kapitel 7, und da haben wir jetzt eben drei Predigten dazu gehabt, wo Stephanus sich in einer Rede vor dem Hohen Rat verteidigt. Und die Anwesenden, die hören alle ganz interessiert zu, solange Stephanus das Wirken Gottes an und mit Israel erörtert. Warum? Weil die Führer Israels waren stolz auf ihre Geschichte und auf ihre Herkunft. Spätestens allerdings, als Stephanus anfängt, Tacheles zu reden und den Hohen Rat, die Männer des Hohen Rates mit ihrem Fehltritt konfrontiert, ist Schluss mit lustig. In seiner Predigt in Kapitel 7 macht Stephanus nämlich deutlich, dass nicht er es war, der Gott lästerte, sondern dass Israel eine mega lange Geschichte hatte der Ablehnung Gottes und dessen Boten. Sie haben die Propheten alle abgelehnt, einschließlich Moses, der ihnen ja so heilig war, aber damals waren sie schon immer ungehorsam und letzten Endes haben sie Jesus, den Messias, abgelehnt. Und da wollen wir heute fortsetzen, aber alles der Reihe nach. Als erstes möchte ich noch beten, dann lesen wir den Text. Danke, lieber Jesus, dass wir uns heute wieder in deinem Namen hier versammeln dürfen. Danke, dass du lebendig bist. Du bist auferstanden aus den Toten. Du bist uns vorausgegangen. Und wir danken dir, dass du unsere Hoffnung bist, unser Ziel. Bitte öffne unser Herz, unsere Ohren, dass wir aufnahmebereit sind für dich und das, was du uns durch deinen Geist sagen möchtest. Amen. Wir sind also jetzt am Ende von Kapitel 7 in der Apostelgeschichte, ab Vers 54, und wir lesen dann bis Kapitel 8, Vers 3. Apostelgeschichte 7, ab Vers 54. Als sie aber dies hörten, und wir machen da gleich einen Rückblick, was das war, was sie gehört hatten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Ich möchte den Text überschreiben mit dem Thema: Schau hinauf und sei bereit. Schau hinauf und sei bereit. Und der erste Punkt: Schau hinauf und sei bereit, die Wahrheit kompromisslos zu bekennen. Wir lesen von dem Hohen Rat nach der Rede von Stephanus, dass ihre Herzen durchbohrt waren, Vers 54. Die Botschaft von Stephanus war also wirklich harter Tobak für die Männer des Hohen Rats. Es gab keine schonenden Worte für sie, keine sogenannten Weichmacher, wie wir sie kennen. Vielleicht hättet ihr anders handeln sollen. Eigentlich war es nicht eine gute Idee, Jesus zu verurteilen. Man hätte doch, man sollte doch, man, freilich, die ganzen Konjunktive. Nein. Für den Hohen Rat gab es eine knallharte Konfrontation. Was sagt er in Vers 51? Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten, Jesus Christus, zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Ihr seid Verräter und Mörder. Knallharte Konfrontation. Und deshalb steht dann, ihre Herzen waren durchbohrt. Das griechische Wort dafür bedeutet, ihre Herzen wurden entzweigeschnitten, wie mit einer Säge. Ihre Scheinheiligkeit war aufgedeckt. Nach außen hin war zwar alles Paletti, aber ihr Herz war verstockt. Es war ein tiefer, tiefer Abgrund. Aber so ist jedes Herz ohne der Reinigung Jesu. Das Herz ohne Jesus ist der totalen Verderbtheit preisgegeben. Auch unser Herz ist ohne Jesus total verdorben. Wir sind ohne Jesus hoffnungslos verloren. Aber genau an diesem Punkt setzt das Evangelium an mit seiner doppelseitigen Botschaft. Ja, zuerst knallhart, ja, zuerst ist das Evangelium für manche bitter im Magen. Warum? Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Punkt. Da können wir alle heimgehen, ja? Mit dem Kopf nach unten, wenn das alles wäre. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Zum Glück geht der Vers in Römer 3, 22, 23 weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die frohmachende Botschaft des Evangeliums. Ja, zuerst die schlechte Botschaft: Wir sind alle Sünder, wir sind verdammt, wir verdienen den Tod. Aber durch das Kreuz, durch das Blut Jesu Christi werden wir freigemacht von Sünde, Tod und Teufel. Und somit ist das Evangelium nicht nur bitter im Magen, es gibt ja den Magenbitter, wobei der eigentlich eine heilende Wirkung hat. Ja. Und es ist dann süß wie Honig. Das Evangelium ist süß wie Honig. Für uns, die wir das Evangelium annehmen. Aber in dem Fall nicht für den Hohen Rat. Denn wenn wir uns ihre Reaktion anschauen, wie ist ihre Reaktion? Sie knirschten mit den Zähnen. Genau, du kannst das ganz gut nachmachen, Dieter. Das erinnert mich so ein bisschen, früher viel Wiki geschaut. Da hat es eine Folge gegeben mit dem Snorre. Ich weiß nicht, meine Kinder, ob die sich noch erinnern können. Die haben früher nicht viel schauen dürfen, wo sie kleiner waren. Aber Wiki, das haben sie immer schauen dürfen. Und ich habe da mal irgendwo alle 70 Folgen oder was, wie viel es sind, runtergeladen. Und wenn es früher geheißen hat, Papa, dürfen wir was schauen? Ja, dann hat es die Auswahl gegeben zwischen Baba, Papa und Wiki. Ja. Biene Meier vielleicht einer, ja. Pinocchio, aber da kriegt man immer, muss man immer aufs Klo gehen bei Pinocchio. Nein, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall bei Snorre, der Snorre hat immer mit den Zähnen geknirscht. Das ist das, was mir da so einfällt. Ja. Da waren sie, glaube ich, im Gefängnis und ist darum gegangen, dass sie wieder freikommen. Und damit man das Segen nicht hört, hat der eine mit den Zähnen geknirscht oder hat Zahnweh gehabt. Oder vielleicht vermixe ich da jetzt auch was. Ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, die andere Assoziation mit dem Knirschen der Zähne in der Bibel, die aufkommt, ist der Feuersee. Warum Jesus sagt, die, die sein Wort nicht annehmen, werden irgendwann im Feuersee landen und dort wird was sein? Das Weinen und das Zähneknirschen. Matthäus 25, 30, der unnütze Knecht endet dort. Oder Matthäus 13, vielleicht zum Mitschreiben, Matthäus 13, 41 bis 42, zur Vollendung der Zeitalter sendet Gott dann seine Engel aus, um die Ärgernisse zu sammeln und die werden dann in den Feuerofen geworfen, wo das Weinen und Zähneknirschen ist. Während sie mit den Zähnen knirschen, stellen wir bei Stephanus ganz eine andere Reaktion fest. Eigentlich hätte der ja mit den Zähnen knirschen müssen, weil der war ja ein Bedrängnis, ja. Aber bei ihm lesen wir, und das sehen wir durch das schöne kleine Wörtchen, aber er war voll Heiligen Geistes, Vers 55. Ja. Das heißt, voll Heiligen Geistes, er war voll unter Kontrolle des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, können wir sagen, der quoll beim Stephanus aus allen Poren heraus. Gehört übrigens zur Frucht des Geistes, Galater 5, 22, 23, das Thema Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter, Sanftmut, Geduld und so weiter. Aber auch Selbstbeherrschung gehört da mit dazu. Und so sehen wir, dass das Handeln des Stephanus in krassem Gegensatz zu dem Auftreten des Sanhedrin stand. Stephanus macht sein Verhalten nicht abhängig von dem Fehlverhalten dieser Männer, sondern er orientiert sich an wem? Er orientiert sich an Jesus. Und gar nicht so nach dem Motto, what would Jesus do? Es hat ja vor einiger Weile die Armbänder gegeben. Ich weiß, der Gedanke ist ganz toll. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, geht es nicht darum, was würde Jesus tun, sondern was macht der Heilige Geist aktuell jetzt in uns? Ja, weil der Geist wohnt in uns. Und wie viel Raum geben wir dem Geist Gottes in uns? Wie viel Gestalt hat er in uns? Wie sehr bin ich durch Gebet mit ihm verbunden, mit Gott, mit Jesus? Wie stark bin ich auf sein Wort gegründet? Bei Stephanus sehen wir eben, dass er fest zum Himmel geschaut hat. Die Frage ist, wo legen wir unseren Fokus hin bei Herausforderungen, bei Problemen, bei schwierigen Situationen? Ich bringe ein Bild. Sind wir Hühner? Und schauen in den Boden rein. Oder, Bild, was der Kurt, glaube ich, auch sehr gern hat, sind wir Adler und heben unsere Schwingen empor und schauen empor zum Himmel, woher uns Hilfe kommt. Ich weiß, ich bin einer, ich tendiere oft in den Boden zu schauen. Ja? Ich schaue oft auf die Probleme. Was kann ich selber lösen? Wo kann ich selber die Ärmel aufstrecken? Aber unser erster Blick, mein erster Blick, sollte immer nach oben sein, auf Jesus. Und dass ich mich an ihm orientiere. Kolosser 3, 1 bis 2. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Es gibt ja ein Modewort momentan in aller Munde. Es ist was Positives in Firmen, Managementseminaren und so weiter. Und das ist das Thema Resilienz. Das schon mal jemand gehört? Ja, die meisten. Es hat was mit Widerstandsfähigkeit zu tun, mit Einwirkung von schlimmen Situationen, Stress. Wie gehe ich damit um? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten unter dem Schlagwort, dass man Situationen akzeptiert. Auch das Thema Fühlen ist ein wichtiges Thema, ein wichtiger Aspekt. Aber auch das Thema Orientierung. Woran orientiere ich mich? Und ich denke, zum Thema Resilienz eignet sich wahrscheinlich niemand besser als der Stephanus. Ja, wie ist der in so einer Krisensituation umgegangen? Wenn ich mir da jetzt ein paar Dinge angehört, das sind wertvolle Sachen, es ist natürlich alles sehr stark auf Psychologie gegründet und wenn man den Glauben nicht hat, dann sage ich ja, ganz tolle Seminare, aber ich bin dann gleich mal zu der Feststellung gekommen, wir haben die ganze Resilienz da drinnen, meine Resilienz ist Jesus Christus, ja, mein Glaube. Ich meine, es gibt gute Methoden, auch angefangen jetzt auch von Atemtechniken und so weiter, ich will jetzt gar nicht das schlecht reden, das sind ganz tolle Dinge, auch praktische Dinge, ja. Aber der größte Resilienzfaktor ist mein Glaube in Jesus Christus. Und so schaut der Stephanus in den Himmel und er sieht dort die Herrlichkeit Gottes und er sieht Jesus Christus zur Rechten Gottes. Nicht nur sitzen, sondern das einzige Mal sehen wir da stehen. Ja. Man könnte sagen, Standing Ovations für Stephanus, den treuen Knecht und Märtyrer. Und ein Gedanke, der mir in letzter Zeit manchmal hilft, ist dieser Gedanke der Wolke der Zeugen, wie es auch beschrieben ist, und auch in Hebräer, diese Glaubensvorbilder, die uns alle vorausgegangen sind im Himmel. Und auch Glaubensvorbild für mich persönlich, mein Vater ist auch dieses Jahr vorausgegangen im Himmel. Und deshalb ist es so praktisch für mich. Ich weiß jetzt, er ist jetzt dort, wo er das ganze Leben lang sich darauf gefreut hat und hingearbeitet, in Anführungszeichen, hat. Ja. Und ich weiß, er ist jetzt dort, er ist vorausgegangen. Das ist jetzt so praktisch für mich. Gell. Er ist jetzt bereits in der Gegenwart des Herrn. Und es war mal vor einiger Zeit immer bei uns ein Gast, ich glaube, Hans hat er geheißen, da war ein Bauer, glaube ich, immer gefragt, ja, wie geht's da und so weiter, und wird immer gesagt, geht gut, himmelwärts, oder wird immer gesagt, ja, so ungefähr, ja. Genau, da hoffen, ja, wie geht's, himmelwärts, ja. Ja, und da sollte unsere Orientierung hin sein, Richtung Himmel. Für uns ist der Gedanke in den Himmel und die Herrlichkeit wie ein, ich sag's einmal, ein Vitamin-Cocktail, ja. Der gibt uns Kraft, der stärkt uns. Aber für den Hohen Rat waren diese Aussagen von Stephanus wie ein Trigger. Ja, wie ein Trigger. Und zwar lese ich euch da jetzt eine Stelle vor, weil wir sehen wahnsinnig viele Parallelen zwischen dem Leben des Stephanus bzw. dem Ableben des Stephanus und jenem von Jesus. Markus 14, Vers 62. Da ist Jesus nämlich vor dem Hohen Rat und er sagt dann auf die Frage hin, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und dann sagt er, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dann platzt dem Hohen Priester der Kragen und die Kleider gleichzeitig. Der hohe Priester aber zerriss seine Kleider und spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Gesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage, und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Und fast das gleiche, ident, und wir sehen auch dann an den Gebeten, so geht es dem Stephanus. Ja? Fast eine 1:1 Kopie der Situation, könnte man sagen. Es ist ein Trigger, und wir dürfen nicht vergessen, Stephanus steht da jetzt genau vor den gleichen Leuten, vor denen Jesus Christus gestanden ist. Ja? Und es geht mehr oder weniger um die gleichen Aussagen. Und Stephanus bestätigt damit die Aussage Jesu. Er sagt, ich sehe Jesus zur Rechten Gottes stehen. Ja? Und Jesus hat es ja schon gesagt, ihr werdet den Sohn des Menschen dort sitzen sehen und er wird dann eines Tages kommen mit den Wolken. Für die Juden war das reine Blasphemie. Sie können die Aussage nicht so stehen lassen, weil es hieße sonst, sie hätten ja Jesus irrtümlich verurteilt und gekreuzigt. Und deshalb bleiben sie lieber konsequent. Das muss man ihnen zugute halten. Das, was sie waren in ihrer Handlungsweise konsequent, zumindest in dem Punkt da. Und sie blieben stur auf dem Weg des Abgrundes und sie ziehen auch hinsichtlich Stephanus ihre Konsequenzen. Letzterer hatte eine ganz klare geistliche Sicht, während sie verblendet waren und blind und stur waren. Und der Hohe Rat sah jetzt seine Aufgabe, dieser Blasphemie, dieser vermeintlichen Blasphemie, ein Ende zu setzen. Aber in Wirklichkeit waren ja sie diejenigen, die Gott gelästert hatten. Und die gleiche Verdrehung und Verblendung sehen wir auch heute sehr oft. Stichwort Medien, ja, da wird auch viel verdreht und verblendet. Da, ja. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Ganz schlimm, was man hinterfragen muss, ist schon, wenn ich das Thema höre, Experte oder noch schlimmer, Faktenchecker. Ja, das ist auch so ein Modewort geworden. Ja. Und wenn ich da höre, Faktenchecker, muss man schon ganz kritisch sein. Ja. Damals hat es die auch gegeben, die Faktenchecker. Der Hohe Rat, das waren die damaligen Faktenchecker. Die haben genau gewusst, was die Wahrheit ist und was nicht richtig ist. Ja. Nicht wirklich. Sie waren verblendet und sie haben zwar das Gesetz gehabt und sich vermeintlich bis ins letzte Detail dran gehalten, aber wirklich eingehalten haben sie es nicht. Und sie haben im Wesentlichen die Wahrheit unterdrückt und niedergehalten. Sie haben zwar gesagt, wir halten die Wahrheit hoch, aber sie waren diejenigen, die die Wahrheit unterdrückt haben und nicht nur unterdrückt, sie haben die Wahrheit in der Person Jesu Christi ans Kreuz genagelt. Und das ist die eigentliche Blasphemie, das, wie sie sich Jesus gegenüber verhalten haben und sie haben ihn verspottet. Ja? Was ist Blasphemie? Das ist Gott lästern. Ich meine, wer hat Jesus gelästert? Wer? Steig herab, wenn du der Sohn Gottes bist. Was ist das? Das ist Lästerung, das ist Blasphemie. Es ist genau eine Verdrehung. Ja. Genauso wie wir es heute vielfach erleben. Deshalb sind wir behutsam, auch wie wir mit Informationen umgehen und prüfen wir alles. Wir sind aufgerufen zu prüfen. Der geistliche Mensch prüft aber alles. Ja. Und der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und es ist unsere Aufgabe, Dinge auch zu prüfen. Auch was uns so vielfach vorgegaukelt wird. Die Wahrheit wurde in dem Fall unterdrückt, aber sie lässt sich nicht auf Dauer unterdrücken, weil die Wahrheit setzt sich immer durch und auch die Gerechtigkeit. Und eines Tages wird auch Gerechtigkeit hergestellt. Ja. Jesus selber wird sie herstellen. Ja. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir waren nicht gerecht, aber er ist für uns zur Gerechtigkeit geworden. Die Gerechtigkeit seines in uns eingepflanzt. Und eines Tages wird er auch als siegreicher König kommen, um Gerechtigkeit auf der Erde herzustellen. Bei seiner Wiederkunft. Und genauso wie Stephanus sich an Jesus orientiert hat und an seiner Wahrheit und sie verkündet hat, da wollen wir uns auch an Jesus und an seinem Wort orientieren. Und auch die richtige Haltung bewahren und auch sein Wort teilen, wie wir es heute schon einige Male gehört haben. Also schau hinauf und sei bereit, die Wahrheit kompromisslos zu bekennen. Punkt 2, schau hinauf und sei bereit, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Wie ist jetzt genau die Reaktion des Hohen Rates? In Vers 57, sie schrien mit lauter Stimme und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn zu. Warum haben sie sich die Ohren zugehalten? Wahrscheinlich, weil der Nebenmann so laut geschrien hat. Nein, damit sie die Aussagen Stephanus nicht mehr länger hinnehmen müssen, oder es ist ein Bild dafür, dass sie es eben nicht ertragen haben. Gleich könnte man sagen, wie kleine Kinder, die schreien Wah! Und halten sich die Ohren zu. Und damit kann man die Wahrheit perfekt auslöschen, oder? Wohl, das funktioniert super. Ja. Man kann die Wahrheit ungeschehen machen, man kann sie auslöschen. Es ist natürlich nur ein kläglicher Versuch, die Wahrheit zu verdrängen. Und das ist das Rezept des Hohen Rates. Sie verdrängen die Wahrheit. Der ihnen diese Wahrheit verkündet hat, den nehmen sie, sie stoßen ihn hinaus aus der Stadt und sie steinigen ihn. Wie gesagt, es gibt ganz viele Parallelen zum Leben Jesu, nur dass Stephanus eben gesteinigt wurde. Und dann steht, die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, nämlich Saulus. Das ist eine interessante Aussage, die Zeugen. Ja, es waren falsche Zeugen. Der wirkliche Zeuge war der Stephanus, der Märtyrer, ja, also ein Zeuge Christi. Der wurde um seines Glaubens willen hingerichtet. Ja, was macht Stephanus jetzt noch in dieser Situation? Nachdem seine bisherigen Argumente ins Leere gelaufen sind, legt er natürlich noch ein Schäuflein zu. Er wird selber immer lauter und aggressiver und fängt dann auch an, seine Feinde übelst zu beschimpfen, so wie sie es verdient haben, wie sie es gebührt. Ja. Es empfiehlt sich auch für uns, in brenzligen Situationen soll man auch die Leute beschimpfen, und am besten ist es, du wirst mir zustimmen, Philemon, am besten unter der Gürtellinie, weil das ist dann am wirkungsvollsten. Entschuldigung, also die letzten drei Sätze, das war jetzt Ironie, gell? Nur zum, dass ihr es auch wisst, nicht, dass jemand sagt, der Herwig hat gesagt, wir sollen alle anderen beschimpfen. Ja, aufgezeichnet, ja, bitte das jetzt mit aufzeichnen, genau. Ja, war Ironie, was macht Stephanus wirklich? Stephanus betet. Gebet ist nämlich immer die beste Lösung. Stephanus geht den Leidensweg bis zu Ende. Und er sagt nicht, jetzt geht es mir doch ein bisschen an den Kragen und sagt dann mal, Entschuldigung, können wir nochmal drüber reden, sorry, ich habe mich geirrt, ich habe es nicht so gemeint. Ja. Ich wollte ja niemanden von euch zu nahe treten. Könntest du nicht einmal die Steine bitte auf die Seite legen und so? Nein, sagt er alles nicht. Stephanus betet, er macht sein Verhalten nicht vom Verhalten des Hohen Rates abhängig. Und wir lesen von zwei Gebeten. Das erste Gebet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, ist eines der Gebete. was für ein Gebet? Wie hätten wir in dieser Situation gehandelt oder gebetet? Ja, ich kenne ein anderes Gebet auch aus Psalm 143, 12. Da hat der Herr David gebetet: In deiner Gnade vertilge meine Feinde, hat er gebetet. Psalm 143, 12. Stellt euch vor, der Stephanus hätte so gebetet, er kniet da nieder und dann betet er, Herr, in deiner Gnade vertilge meine Feinde. Hat er nicht gemacht. Hätte er machen können. Und Gott hätte es auch dann mit einem Fingerschnipp erfüllen können. Aber Stephanus ist anders. Er ist ein Mann voll Gnade und er sagt ihm, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und da ist die Frage eben, wie geht es uns mit dem Thema Vergebung? Speziell bei Menschen, die uns vielleicht in der Vergangenheit bildlich gesprochen gesteinigt oder gekreuzigt haben. Wir sind aufgerufen, eben nicht auf die Leute zu schauen, die es schlecht mit uns gemeint haben, sondern auf Jesus zu schauen, weil Jesus hat bezahlt. Jesus hat auch für alle Sünden der ganzen Welt bezahlt. Ob es die Menschen annehmen oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache, aber Jesus hat bezahlt. Und vielleicht gibt es etwas, worüber du ärgerlich oder zornig bist, was schon Jahre zurückliegt. Da sind wir aufgerufen, eben keine Bitterkeit mitzunehmen in all unsere nächsten Beziehungen, sondern auch da Vergebung zu praktizieren. Dass wir nicht auf die Umstände schauen, sondern dass wir auf Jesus schauen. Wie gesagt, reife Christen schauen hinauf. Was möchte Jesus jetzt in dieser Situation? Wie möchte er mich verändern und dass ich mit Situationen umgehe? Wie viel Raum gebe ich Gottes Geist? Und wir können uns jetzt fragen, was mag dieses Gebet des Stephanus wohl ausgelöst haben? Ich denke, dass es zumindest bei einer Person sehr viel ausgelöst hat. Zumindest später. Ja. Aber angefangen hat es da. Das war der Saulus. Denkt, der Herr bewegt Saulus zur Umkehr und ihm rechnet er diese Sünde nicht an. Und wie gesagt, ich bin überzeugt, dass ein bedeutender Schritt zur Umkehr des Saulus und dann später zum Paulus genau da passiert ist. Genau hier hat es angesetzt und der Paulus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 1, Abvers 12: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend in Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Rückblickend hat Paulus dann, denke ich, sehr viel erkannt. Und ich glaube, das Bild vom Stephanus ist ihm ein Leben lang im Kopf geblieben. Und ich glaube, dass das so ein Zeugnis war und so eine Aussagekraft gehabt hat, weil jemand bereit war, für seinen Glauben zu sterben. Und das ist dieser Glaube, der auch wirklich dann glaubhaft ist. Und das hat sich bei Paulus dann manifestiert. Natürlich war Gott am Wirken. Wir wissen die Umkehr bei Damaskus, dass Jesus selber dann mit ihm gesprochen hat: Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Ja. Und dann hat es noch den Prozess gegeben, dann ist er erblindet und dann hat es ein paar Tage gedauert. Ja, es war überhaupt ein längerer Prozess, aber gestartet, bin ich überzeugt, hat es hier mit dem Gebet eines Einzelnen, der nicht gebetet hat: Herr, vertilge meine Feinde, sondern Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Die Frage ist, wo wäre die FEG Spital heute ohne den Dienst des Heidenapostels Paulus? Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter zurückgehen, was wäre aus Saulus geworden ohne das lebendige Zeugnis und ohne das Gebet des Stephanus? Das ist nämlich nur ein Schritt davor. Und wir wissen, wie wirksam Gebet ist. Das sehen wir im Alten Testament. Da war Gott bereit, das ganze Volk Israel zu vernichten. Wenn nicht da das Gebet eines Einzelnen, nämlich Mose gewesen wäre, der gesagt hat: Herr, bitte gereue dich des Unheils. Ja. Ja, und wofür beten wir? Wenn wir nicht schon für unsere Feinde beten, wo wir ja auch aufgerufen sind, beten wir zumindest für die Freunde, für unsere Bekannten, für unsere Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. Das ist das Gebet eben des Stephanus. Und das zweite Gebet: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Nicht den Körper, sondern den Geist. Der Geist des Gläubigen, der wandert im Tod dann direkt in die Gegenwart Gottes. Es gibt keinen Seelenschlaf, Fegefeuer, Auslöschung der Seele oder sonstiger Unsinn, der leider oft verkündigt wird, ich muss es so sagen, wie es ist, sondern die Seele geht direkt zu Gott. Die Seele des Gläubigen kehrt zum Schöpfer heim, der Körper wandert ins Grab, ja, und bei der Auferstehung eines Tages werden die beiden dann vereint zu diesem neuen Auferstehungsleib. Also sei bereit, schau hinauf und sei bereit, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Und dritter und letzter Punkt, schau hinauf und sei bereit, als Samenkorn für Gemeindewachstum zu dienen. Immer wieder taucht dieser Name Saulus auf. Saulus war derjenige, der in die Tötung eingewilligt hat. Und er ist überhaupt die Schlüsselperson. Hier, aber dann auch in der ganzen späteren Apostelgeschichte. Gott ist am Wirken und er ist souverän. Und er verwendet auch den Tod des Stephanus gerade im Leben des Saulus, später Paulus, um da Großes draus zu machen. Zuerst aber die Folge ist eine große Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem, Kapitel 8, Vers 1. Wir alle kennen den Spruch, das Blut der Märtyrer ist die Saat der Gemeinde. Wir lesen von der Zerstreuung nach Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Aber eben noch einmal, durch das Zeugnis eines Einzelnen wandert das Evangelium in ganz unerreichte Gebiete. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Zeugnis eines einzelnen Menschen, Stephanus, hat da eine Riesenwelle ausgelöst und ja, bis zur heutigen Zeit. Ja, Apostelgeschichte ist das Buch ohne Ende. Ja, die Geschichte der Gemeinde hört nie auf. Die Anwendung für uns, da wo wir uns Gott bedingungslos zur Verfügung stellen, kann er Großes in uns und durch uns wirken. Das heißt ja nicht, dass jetzt jeder von uns gleich sterben wird um unseres Glaubens willen, obwohl die Bereitschaft natürlich auch da sein sollte, gar keine Frage, aber abschätzen können wir die Situationen nicht. Aber auch wenn wir in Bedrängnis geraten, haben wir auch die Verheißung, nicht wir sind die Redenden, sondern Gott durch seinen Geist in uns. Auf jeden Fall können wir sagen mit Philipper 1,21, mit Paulus, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und es sind uns viele Menschen da vorausgegangen. Die Reformatoren, denken wir, da im Spital war, sie waren ganz groß, die Hutterer. Ja. Aber wie gesagt, es geht nicht immer um Leben oder Tod. Es geht auch darum, dass wir in normalen Beziehungen Menschen da erreichen und dass Gott, das erlebe ich ja immer wieder, da einfach gute Gespräche eröffnet und durch seinen Geist am Wirken ist. Und das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir uns immer bereitwillig da Gott zur Verfügung stellen, dass er der Redende in Gesprächen dann auch sein kann. In Vers 2, Kapitel 8, lesen wir dann von der Bestattung des Stephanus durch gottesfürchtige Männer und auch von einer großen Klage, die über den Tod dann angestimmt wurde. Ja, da ist eben der Mut gottesfürchtiger, weiterer gottesfürchtiger Männer gefragt, Leute, die in der zweiten und dritten Reihe stehen. Die Frage war, wer assoziiert sich jetzt mit diesem Märtyrer dort? Ja? Und das bedurfte eben gottesfürchtiger Männer, weil das war gar nicht so ohne, weil die nächste Frage ja dann war, wer gehört noch zu dieser Fanatikertruppe dazu? Wer ist noch bereit zu sterben? Ja? Wir lesen dann im dritten Vers nämlich, Saulus verwüstete die Gemeinde. Das heißt, klare Nachfolge zollt dann auch ihren Tribut. Und wir lesen, dass Paulus, damals Saulus eben, ganz systematisch vorging. Ja. Die gleiche Systematik, die er in den Briefen an den Tag legte. Ja, lest einmal den Römerbrief, die anderen Briefe in einem durch, wie systematisch da der Aufbau ist. Genauso systematisch hat er die Gemeinde verfolgt. Er ging der Reihe nach in die Häuser und schleppte Männer und Frauen fort ins Gefängnis. Also nach dem Motto, wo waren jene nochmals, die Stephanus begraben haben? Ja, wer stellt sich noch zu ihm? So wurde die Gemeinde verfolgt. Noch einmal, das Blut der Märtyrer ist die Saat der Gemeinde. Ja, gerade der Umstand, dass Menschen eben bereit waren, für ihren Glauben zu sterben, das macht den Glauben eben wirklich glaubwürdig. Weil wer ist schon bereit, für eine Lüge zu sterben? Also muss was dran sein am Christsein. Ja? Am Christsein ist alles dran. Wir haben ganz am Anfang auch gesungen, wir sind Gottes Kinder, und um das geht es, ja, dass wir in Gottes Familie sind, dass wir zu seiner Familie gehören, das ist unser Ein und Alles. Und alles andere bedeutet nichts, und das sagt der Paulus dann auch in Philipper 3, 7 und 8, sagt er ganz krass, alles andere erachtet er für Dreck. Die genaue Übersetzung ist Code, ja. Er ist da ziemlich plastisch in seiner Sprache. Ja. Noch einmal, das Leben ist für mich Christus, das Sterben ist Gewinn. Deshalb schau hinauf und sei bereit, als Samenkorn für Gemeindewachstum zu dienen. Und damit kommen wir zum Schluss. Liebe Geschwister, was achten wir für Gewinn? Wo stehen wir, wo stehst du, wenn es hart auf hart kommt? Und da ist es wichtig, jetzt bereits klar Schiff zu machen mit Jesus und auch mit seinem Glauben an ihn. Und dass wir uns jetzt schon Gott anbefehlen für schwierige Situationen, egal was kommt. Weil wer unvorbereitet ist, der wird eines Tages von einer schlimmen Situation überrascht werden. Wir wissen auch aus dem Wort, auch aus dem Brief von Paulus, 1. Thessalonicher, dass der Tag des Verderbens kommen wird. Der kommt über die Welt wie ein Dieb in der Nacht, aber nur für jene, die nicht vorbereitet sind und die heute in der Dunkelheit leben. Und Paulus sagt, wir sind nicht diejenigen, die in der Dunkelheit leben, das ist, wir sollen in der Dunkelheit leben, sondern wir leben im Licht. Und wir erwarten die Ankunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir sind Kinder des Lichts und als solche sollen wir auch leben, ist das, was der Paulus uns ermutigt. Die Frage an jeden Einzelnen von uns ist, was sind wir bereit, im Ernstfall aufzugeben und zu opfern? Was ist mein, was ist dein Leben wert? Verfolgung, kann man sagen, die wird nicht nur kommen, Verfolgung ist schon da. Und der Geist des Antichristen, wie es der Johannes beschreibt, der wird immer stärker. Und das sehen wir auch in der heutigen Zeit, es wird immer stärker, die Zeiten werden immer schlimmer. Es braut sich da was ordentlich Drastisches zusammen. Und die Frage ist, sind wir vorbereitet für das Schlimmste im Leben? Mein eigenes Leben, muss ich sagen, für mich persönlich, meine Familie sitzt da, hat jetzt keine große Bedeutung. Ich habe schon manchmal so Momente, wo ich sage, ich wäre jetzt gern schon lieber beim Herrn und so weiter, habe kein Problem da abzuscheiden, sage ich zumindest jetzt. Ja. Ich glaube, im Ernstfall wird es, denke ich, auch so sein. Aber ich weiß, ich habe eine Familie, ich habe Frau und Kinder. Und die Frage und die Sorge ist dann eher, was ist dann, wenn ich mal nimmer bin? Ja? Wer beschützt dann meine Familie? Wer sorgt sich um sie? Meine Frau sorgt sich um alles. Irgendwann wird sich das drehen und ich gebe dir jetzt, Luca, jetzt schon das mit. Falls ich mal nimmer sein sollte, dann sorgst du dich bitte um deine Mama und sorgst du dich um deine Geschwister und ihr sorgt untereinander füreinander. Wir wissen nicht, was uns erwartet in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, aber es wird, die Verfolgung wird schlimmer werden. Wir haben erst eine schwere Phase hinter uns, wo wir gesehen haben, welche Regulierungen staatlicher Seite kommen können und so weiter. Ich sage immer, das war erst der Testlauf von dem, was eines Tages kommen wird. Wir wissen auch aus dem Buch der Offenbarung, was eines Tages kommen wird, Mal des Tieres und so weiter, Zeichen des Tieres, ohne dass niemand mehr kaufen oder verkaufen kann. Ich kann das jetzt ganz tief ausholen in aktuelle Entwicklungen, das würde jetzt aber da den Rahmen natürlich sprengen, wo viele Entwicklungen bereits dran sind und was eines Tages kommen wird. Ja. Und dann denkt man manchmal, okay, was man da sieht, ist das jetzt echt schon Erfüllung der Offenbarung von dem, was Jesus gesagt hat. Ja. Aber es ist ein eigenes Thema, will da jetzt auch nicht da schwarz malen. Unser Blick schaut da nicht auf die Umstände, sondern noch einmal, schau hinauf und sei bereit. Das ist der Abschluss, Matthäus 16, 26, auch mit den Worten Jesu, denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Schau hinauf und sei bereit, die Wahrheit kompromisslos zu bekennen, den Preis der Nachfolge zu bezahlen und als Samenkorn für Gemeindewachstum zu dienen. Diese drei Punkte. Amen.